Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Gut 2 Jahre führt Russland nun seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine und entgegen der anfänglichen Erwartungen hat die Ukraine es bis heute geschafft, sich zu verteidigen, auch dank der Unterstützung durch westliche Staaten. Vor allem im vergangenen halben Jahr aber kann man sagen, ist es schwieriger geworden, Munitions- und Waffenlieferungen stocken, Soldaten fehlen. Und nun heißt es, dass der russischen Armee ein Frontdurchbruch gelungen sei. Gesine Dornblüt aus unserem Ukraine-Team beobachtet die Lage für uns und ist jetzt bei mir im Studio. Was heißt das, Frontdurchbruch?
Also es geht um einen Abschnitt bei Otscheretine, das ist ein Ort nördlich von Avdiivka, da sind also die ukrainischen Linien durchbrochen. An diesen Frontlinien sind ja Stellungen, die sind miteinander verbunden und in diesem Fall ist die Verbindung eben unterbrochen. Das Ganze ist schon vor ein paar Tagen geschehen. Russische Truppen haben den Ort Otscheretine selbst nicht komplett eingenommen, aber dafür dann 2 weitere Orte südlich, die heißen Salavjove und Novobachmutivka. Und damit befinden sich jetzt die russischen Soldaten im Rücken der ukrainischen Truppen. Und weil denen die Einkesselung drohte, haben die ukrainischen Truppen 3 weitere Siedlungen aufgegeben. Und jetzt ist tatsächlich die Gefahr, dass die russischen Truppen weiter vorrücken. Einige Experten reden sogar von 15 bis 20 Kilometern in einem Gebiet, in dem die Ukraine nämlich gar keine oder schlechte Verteidigungslinien angelegt hat. Und der Oberkommandierende der ukrainischen Armee, Oleksandr Syrskyj, hat diese Tage auch von einer schwierigen strategisch-operativen Lage gesprochen mit Tendenz zur weiteren Verschärfung. Und damit es nicht nur um Militär geht, sondern auch um die menschlichen Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Es geht gerade ein Video viral von einer 99-jährigen Frau, Lydia Stepanova heißt sie. Sie hat sich aus diesem umkämpften Ort Otscheretine gerettet, ist 10 Kilometer unter Beschuss zu Fuß aus dem Ort gegangen mit nur 2 Stöckern und hat dann Stellungen der ukrainischen Armee erreicht.
War diese Entwicklung denn abzusehen oder kam das jetzt alles doch überraschend?
Das kam für viele Experten ziemlich plötzlich und es wird jetzt sehr viel gerätselt, erklärt, analysiert, auch spekuliert darüber, warum das jetzt so gekommen ist. Es werden Fehler der Ukrainer genannt, unter anderem bei der Rotation der Truppen. Da hätten also Truppenteile im falschen Moment die Stellungen getauscht und Russland hätte das ausgenutzt. Aber natürlich auch das Dauerthema Munitionsmangel. Die Ukrainer haben sich schlichtweg nicht ausreichend wehren können. Und dazu kommen dann auch russische Luftangriffe, unter anderem auch auf eine ukrainische Bahnlinie, das womöglich dazu geführt hat, dass eben die Ukraine ihre Reserven nicht rechtzeitig voranbringen konnten.
Ist Otscheretine denn jetzt die einzige Stelle oder der einzige Ort, wo russische Offensiven drohen, beziehungsweise ja jetzt schon funktioniert haben?
Nein, also allein im Osten der Ukraine, da im Umfeld, im Gebiet Donetsk, nennen Experten 3 bis 4 mögliche Stellen. Die Ukrainer sprechen von russischen Truppenkonzentrationen im 5-stelligen, teils mehrfach 5-stelligen Bereich, also bis zu 30.000 russische Soldaten. Es ist nicht so richtig klar, an welcher Stelle sie ihren Angriff konzentrieren werden. Aber die Ukrainer gehen davon aus, dass Russland jetzt noch weitere Angriffe in der Gegend vorbereitet, denn es geht den Russen darum, dieses Zeitfenster zu nutzen, bis die neue US-Waffenhilfe an der Front angekommen ist. Das ist sie ja noch nicht. Selenskyj hat gesagt, sie sei im Land oder Teile davon zumindest, aber eben noch nicht an der Front.
Und jetzt gerade die Region, über die wir geredet haben, das war ja jetzt nur die Front im Donbass. Wie steht die Ukraine denn insgesamt da in diesem Krieg im Moment? Kann man das überhaupt sagen?
Na, es sind weiterhin ja 1/5 ungefähr des Landes besetzt. Da hat sich wenig getan in den letzten Monaten. Aus dem Süden der Front, da hören wir relativ wenig, manche Verschiebungen zugunsten der Ukraine, aber das sind wirklich nur ganz kleine Verschiebungen. Was die Ukraine jetzt wirklich schwächt, das sind die massiven Drohnen- und Raketenangriffe auf die Infrastruktur. Es wurden schon vor einer Weile eigentlich alle namhaften Wärmekraftwerke zerstört. Das Ausmaß der Schäden ist größer als im Winter. Jetzt wurden jüngst noch 4 Kohlekraftwerke beschädigt und diese Angriffe und Zerstörungen, die erstrecken sich längst auch auf den Westen des Landes. Das gefährdet auch die Versorgung des Militärs und es sind eben auch massive Angriffe auf die Städte mit der Zivilbevölkerung. Gestern Abend Odessa, 5 Tote, mehr als 30 Verletzte, mehrere schwer verletzt davon. In Kharkiv heute Morgen 2 Angriffe, 1 Toter. Und weil die ukrainische Führung eben die Zivilisten auch schützt, hat sie nicht genügend Flugabwehr, um auch die Soldaten an der Front zu schützen. Sie wägen da ab und entscheiden sich eben zugunsten der Städte. Auch das führt dazu, dass es eben an der Front schwierig ist.
Und deswegen eben auch der russische Durchbruch, über den wir anfangs geredet haben. Jetzt haben Sie ja schon die noch ausstehenden Militärhilfen aus den USA angesprochen. Deutschland hat auch gerade neue Waffen geliefert, Schützenpanzer vom Typ Marder, ein Flugabwehrsystem, viel Munition. Was können diese Waffenlieferungen wirklich ändern?
Also alle Waffenlieferungen, die jetzt erstmal anstehen, die können helfen, die Verteidigung zu halten, die reichen aber nicht für eine Gegenoffensive. Und wenn wir die einzelnen Waffengattungen oder Posten grob durchgehen, das ist also erstmal Artilleriemunition, die ist sehr wichtig, weil einfach die Ukrainer dann mehr Schuss an der Front haben. Selenskyj hatte vor einigen Tagen das Verhältnis 1:10 bei der Artillerie genannt. Weiß ich nicht genau, ob das so stimmt, aber es ist ja allseits bekannt, dass die Ukraine eben sehr, sehr stark unterlegen war. Dann vielleicht als nächstes die Flugabwehr, die ist elementar für die Front, aber auch eben für den Schutz der Städte, das habe ich eben erläutert. Und Deutschland will ja ein Patriot-Luftabwehrsystem noch liefern, das ist jetzt in der aktuellen Liste noch nicht dabei. Aber auch wenn das kommt, dann ist das nicht genug. Die Ukraine hat in den letzten 2 Wochen flehentlich wirklich gebeten um 7 Patriot-Systeme. Das sei das Mindeste. Ich habe in Erinnerung, vor 2 Wochen ungefähr, nachdem dieses große Wärmekraftwerk bei Kiew zerstört wurde, da hat Selenskyj mal sehr deutlich gesagt, also das waren 11 Raketen, die angeflogen haben. 7 haben wir abwehren können, weil wir 7 Abwehrraketen hatten. Dann gingen die aus, es kamen aber noch 4 angreifende Raketen und die haben dann eben dieses Wärmekraftwerk zerstört. Und zuletzt noch die weitreichenden Raketen, die auch mitgeliefert werden, vor allen Dingen die amerikanischen ATACMS. Die sind eben wichtig, um die russischen Nachschublinien zu beeinträchtigen. Die Ukraine macht das immer wieder, auch recht erfolgreich. Das betrifft russische Ölraffinerien, das betrifft Flughäfen, auch Flugzeuge in der Luft. Es gab jetzt gerade wieder Angriffe auf der Krim. Wir wissen noch nicht genau, was da getroffen wurde, wie erfolgreich das war. Aber das alles zwingt Russland dazu, seine Ansätze anders zu planen, Flugzeuge auch weiter wegzubringen. Und alles, was eben die russischen Angriffe möglichst weit hinten schon behindert, ist gut für die Ukraine. Denn wenn die Raketen erstmal anfliegen, dann ist eben zu wenig Abwehr da.
Aber wenn ich jetzt trotzdem nochmal eine Schlussfolgerung ziehe aus dem, was Sie alles gesagt haben zum Thema Waffenlieferungen, kann man den westlichen Ländern Vorwürfe machen aktuell, weil die Waffenlieferungen eben zu zögerlich waren und dass die mit dazu geführt haben zur aktuellen Situation?
Ja, das hat Jens Stoltenberg auch ganz klar gesagt, jetzt bei seinem Besuch in Kiew. Er hat gesagt, wir haben nicht gehalten, was wir versprochen haben. Das betrifft die USA, die eben lange gebraucht haben, um das Paket endlich durch den Kongress zu bekommen. Das betrifft auch Lieferungen von Munition, vor allen Dingen aus den europäischen Ländern. Und Stoltenberg hat gesagt, das Ganze habe eben schwerwiegende Folgen für die Situation auf dem Schlachtfeld. Aber nicht nur das möchte ich ergänzen, das hat auch Einfluss auf die Rekrutierung. Denn als ich kürzlich in der Ukraine war, haben mir viele junge Männer gesagt, sie würden auch deshalb sich nicht melden, weil sie ja nicht wissen, womit sie kämpfen sollen, wenn da keine Munition ist. Warum sollen sie an die Front, wenn sie nichts haben, womit sie eben angreifen oder sich verteidigen können? Und weil Deutschland so oft gelobt wird, auch zu Recht gelobt wird, als derjenige, der eben nach den USA an zweiter Stelle steht, in absoluten Zahlen mit den Unterstützungen, militärisch und auch wirtschaftlich und finanziell. Da möchte ich auch darauf hinweisen, man kann ja auch anders rechnen, nämlich der Anteil an der Wirtschaftsleistung, also Bruttoinlandsprodukt. Und da gibt es eben eine Auflistung auch vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Da liegt Estland, das kleine Estland, auf Rang 1, dann kommt Dänemark, dann kommt Norwegen. Estland investiert 3,5% seines Bruttoinlandsprodukts, Deutschland etwas mehr als 0,5% und liegt auf Rang 10.
Gesine Dornblüt aus unserem Ukraine-Team. Vielen Dank.